Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich darf mich heute wieder mit Dr. Cordes unterhalten. Vielen Dank nochmal an Glaukos an der Stelle fürs Möglichmachen dieses Themenmonats. Wir sprechen über das Glaukom. Und heute sprechen wir, nachdem wir in der letzten Woche die SLT besprochen haben, über transtravikuläre Stents, und zwar um einen Vergleich des iStent Infinite und des Hydrus, die Integrity-Studie. Und ja, warum sollten wir uns MIGS angucken? Ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen besprochen. Da kann man in andere Folgen nochmal reinschauen. Aber was ich jetzt ganz gerne nochmal am Anfang besprechen würde, was erwarten wir denn von MIGS? Was ist eine realistische Erwartungshaltung grundsätzlich? Bei welchen Patienten können wir das einsetzen?
Also ich glaube, dass die MIGS unser Arsenal bei der Behandlung von Glaukom deutlich erweitert hat. Und wir setzen aber damit viel früher an. Ich sage mal traditionell chirurgisch, wenn man viele Jahre zurückdenkt oder wenn ich meine Zeit in Köln zurückdenke, dann haben wir eigentlich immer eine Trabekulotomie gemacht oder eine Trabekulektomie gemacht. Mhm. Und die Trabekulektomie ist halt ein sehr aufwendiger Eingriff und erfordert eine sehr aufwendige Nachsorge, insbesondere hinterher auch. Mhm. Und die MIGS greifen viel früher an. Ich glaube, wir sollten das Glaukom viel früher behandeln. Wir haben das bei der SLT schon ein bisschen angesprochen. Wir beide haben gesagt, wir behandeln die ganze Zeit. Ja. Und die MIGS wirken auch die ganze Zeit. Und so haben wir viele Möglichkeiten, dem Patienten einen Vorteil zu geben. Aber man darf es natürlich nicht vergleichen. Es ist nicht die gleiche Potenzial wie bei einer Trabekulektomie, sondern es greift früher an in einer Phase, wo man früher gar nicht operiert hat, weil wir diese Möglichkeiten nicht hatten. Und der transtrabekuläre Bypass, den wir jetzt hier untersuchen in dieser Studie, ist sicherlich ein ganz wichtiges Element, weil der Abflusswiderstand beim Glaukom im Trabekelwerk ist ja einer der Kernelemente mit. Und wir haben also zwei Devices, die diesen Abflusswiderstand überwinden können oder helfen zu überwinden.
Und das heißt, ich muss jetzt nicht erwarten, dass bei jedem Patienten der Druck jetzt auf 12 fällt und der keine Tropfen mehr braucht, oder?
Das sollte man bei einer Therapie nie erwarten. Das sind ja alle realistisch. Ne?
Natürlich sind wir das. Vor allen Dingen im Patientengespräch.
Wir würden es uns gerne wünschen, aber funktionieren tut es nicht. Ich finde aber das gerade auch bei MIGS sehr smart, weil man lässt sich mit den meisten MIGS zumindest noch die meisten anderen Möglichkeiten, die wir noch im Arsenal haben, offen.
Ja.
Oder um es mal mit einem Bild zu sprechen, wir haben noch mehr Pfeile im Köcher und müssen uns nicht auswählen, den wir nehmen, sondern wir können den nächsten Pfeil dann nehmen und auf den Patienten loslassen, wenn man sich wirklich auf dieses ganze System einlässt. Nur man muss die Erwartungen realistisch haben. Wir haben sicherlich Patienten, die keine Tropfen mehr brauchen, aber wir haben auch Patienten, die weiterhin eine Therapie benötigen.
Stimmt, ich habe, glaube ich, noch nie Augen gesehen, die mehr als einen Presaflo drin hatten. Also wer weiß, aber gut. Gehen wir mal rein. Die Studie ist von Ahmed und Kollegen und hat sich über 24 Monate etwas angeschaut. Vielleicht können Sie ein bisschen genauer sagen, wie die da rangegangen sind methodisch.
Ich finde, es ist eine sehr gut gemachte Studie und sehr aufwendige Studie. Noch einmal, der Vergleich der verschiedenen ähnlich wirkenden Mix-Verfahren, also in diesem Fall ja die Trabekelwerk überwindenden Verfahren, die ist ja sehr wichtig, um einfach auch Überlegungen zu treffen, welches Device nehme ich denn jetzt? Und auch unter Umständen vielleicht Patienten zu identifizieren, die vielleicht für das eine oder für das andere besser geeignet sind. Dafür ist übrigens die Studie nicht geeignet, das kann man vielleicht gleich mal vorne wegnehmen. Aber wir vergleichen hier die neueste Generation des iStent Infinite versus den Hydrus. Das sind zwei ganz unterschiedliche Devices. Der iStent Infinite, da werden drei winzig kleine Implantate ins Trabekelwerk eingesetzt, die das Trabekelwerk überwinden mit einem kleinen Innenlumen und damit in den Schlemmschen Kanal drainieren. Der Hydrus geht über fast einen Quadranten, also insgesamt 8 mm lang, ist relativ groß.
Echt groß. Ja. Gibt ein schönes Bild in der Studie, das Sie jetzt leider nicht sehen können, aber es ist ein schönes Bild. Das
Genau, und man sieht auch in dem Bild sehr schön, wie klein die bei anderen die Eisdens sind. Und dieses dehnt den Trabekelwerk auch gleichzeitig noch auf, was von der Grundidee sicherlich ganz gut ist. Aber man muss halt eben sehen, wirkt das besser als im anderen? Und da steigen wir dann doch mal hier ein. Das ist eine 24-Monate-Studie, wobei hier die Daten der 6 Monate nur veröffentlicht werden. Das ist also eine Zwischenanalyse, noch nicht die endgültigen Daten. Das sollte man hierbei immer noch nicht vergessen. Wir haben Offenwinkelglaukome eingeschlossen. Man hat sich angeschaut, wie der Augendruck ist. Und zwar, finde ich, auf eine sehr aufwendige Art und Weise. Man hat am Monat, also präoperativ und am Monat 6 eine Art kleines Tagesdruckprofil gemacht und daraus den Durchschnitt gewertet. Das finde ich ja schon eine sehr smarte und auch wissenschaftlich sehr exakte Lösung, weil wir einfach ja wissen, dass der Augendruck über den Tag schwankt und damit schließt man solchen Bias auf jeden Fall erstmal aus.
Und wir haben sogar eine Washout-Phase gemacht, ne, vor dem Tagesdruckprofil.
Ja, das finde ich auch, das ist auch sehr gut, weil man dann halt im Prinzip die echte Wirksamkeit sieht und nicht etwas und auch natürlich ausschließt die Compliance von Patienten bei der Tropfengabe.
Ja, stimmt.
Wo wir immer wieder drauf kommen, wenn wir über interventionelle Verfahren reden.
Kleiner Spoiler, nächste Woche wird es dazu bestimmt auch nochmal interessant, aber ich will nicht zu viel verraten.
Dann halten wir uns jetzt mal zurück, um da weiter reinzugehen.
Entschuldigung.
Aber das ist alles gut. Und es ging halt darum, dieses kleine Tagesdruckprofil, das war die primäre 20, also wie hoch ist die 20-prozentige Drucksenkung, in welchem Anteil von Patienten nach 6 Monaten von der Baseline zu Monat 6? Das sind die
Daten.
Das
wurde als Erfolg gewertet.
Das wäre das Erfolg gewertet und das waren die primären Punkte. Und danach hat man sich natürlich noch zusätzlich angeguckt, die Komplikationen, was immer ein wichtiger Punkt ist bei der Beurteilung von chirurgischen Verfahren. Und man hat sich angeschaut, in gewissen Subgruppenanalysen oder Unteranalysen noch, welches bei welcher Gruppe besser wirkt insgesamt. Aber der Hauptpunkt war das, und da kann man auch gleich mal vorne wegnehmen, beide senken den Augendruck, ne? Also die ungefähr 80% der Patienten mit dem iStent Infinite hatten nach 6 Monaten eine Drucksenkung von mehr als 20%, beim Hydrus waren es 78%, egal ob sie noch Tropfen nahmen oder nicht hinterher. Das heißt also, es sind auch Patienten, die weiter Tropfen genommen haben und es waren auch Patienten, die chirurgische Komplikationen haben. Aber wenn man sich den Hauptpunkt anschaut und sozusagen die Statistik über alle Patienten legt, haben sie beide eine sehr ähnliche und auch statistisch nicht signifikante Senkung des Augendruckes erreicht.
Also statistisch nicht signifikant unterschiedliche.
Unterschiedlich, genau. Die Senkung war signifikant, richtig.
Ja, ganz kurz
Danke.
Noch, da nicht für. Ganz kurz noch, es waren 13 Operateure und es war eine multizentrische Studie, was nachher nochmal relevant wird, wenn wir uns die Komplikationen anschauen. Aber jetzt gerne nochmal mehr zu den Ergebnissen. Es war ein bisschen kompliziert, vielleicht können wir das an der Stelle verraten. Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir bestimmt 5 Minuten locker. Mehr darüber gesprochen, wie das zu verstehen ist. Und ich würde es jetzt einfach mal so ein bisschen fragen, okay, wir haben die Gruppe, die wo die Fälle, die keine Komplikationen hatten, nicht rausgenommen worden sind, so wie wir es verstanden haben, und die auch eine Medikation haben konnten. Und da war der Druck, genauso wie Sie gerade schon gesagt hatten, in beiden Gruppen zufriedenstellend gesenkt. Aber es gab keinen statistisch signifikanten Unterschied dazwischen. Wie sieht das denn aus, wenn wir die Fälle mit den Komplikationen rausgenommen haben und auch die Fälle, die eine Medikation brauchten, rausgenommen haben?
Also wenn wir sozusagen die Fälle nehmen, die top gelaufen sind, ne?
Genau,
keine chirurgische Komplikation und den Patienten, die hinterher glücklich sind, weil sie keine Tropfen mehr nehmen müssen, da sieht man ganz klar, dass der iStent Infinite dem Hydrus überlegen ist. Das war auch statistisch signifikant. Der iStent hat in 13,2% der Fälle mehr oder 13% mehr Patienten den Augendruck gesenkt unter diese zwei, oder hat eine Augendrucksenkung von 20% bei mehr Patienten erreicht als der Hydrus. Was ich sehr, sehr interessant finde, wenn man sich das alleine überlegt, dass dieses kleine Device doch so viel erreichen kann insgesamt.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist eine Studie, es gibt ja noch andere Studien dazu. Es gab ja auch die Compare Study. Da war der Hydrus effektiver. Was unterscheidet die Studie jetzt so, dass man sagen kann, okay, man kann das hier trotzdem werten?
Ja, wir reden ja immer vom iStent, aber der iStent ist ja ein Device, was sozusagen eine Evolution durchgemacht hat. Und die Compare-Studie hat halt die erste Generation des iStents verglichen, der sich doch erheblich in seinem Aussehen und auch in seiner Funktion unterscheidet von den derzeitigen Devices. Deswegen ist diese Studie so wichtig, weil wir ja das aktuelle Modell und die aktuelle Anzahl, der Infinite hat ja noch mal etwas geändert zu dem iStent W als der vorherigen Generation. Beim Infinite werden 3 von den iStent Devices implantiert bei einer Operation. Bei dem W war es nur 2. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aktuelle Daten haben von Devices, die eigentlich jetzt den augenblicklichen Standard of Care darstellen. Auch wenn sie alle unter dem gleichen Wort oder dem gleichen Begriff iStent firmieren. Also das war schon wichtig. Also deswegen unterscheidet sich das, weil im Prinzip dieser Stent von damals, das ist die erste Generation, sich deutlich unterscheidet. Und diese Weiterentwicklung hat man ja auch vorgenommen, um die Effektivität zu steigern.
Und es ist natürlich auch nochmal ein schönes Zeichen, es entwickelt sich und es sind natürlich jetzt auch Zwischendaten. Also das ist eine Studie, die wie viele Patienten beinhaltet, Sie hatten es vorhin gesagt. Ich glaube, wir sind auch gar nicht genau darauf eingegangen. Die haben ja so einen, ich würde mal sagen, witzigen Versuchsaufbau gemacht. Die haben ja bei einem Teil, also es gab natürlich einen Teil der Patienten, die haben beide Augen operiert bekommen und da haben die gesagt, okay, wir machen ein, wie haben wir das vorhin genannt? Mix and Share mit G.
Genau. Ja, Mix and Match. Ja, also sie hatten
nicht Share. Share würde keinen Sinn ergeben.
Sie hatten 18 Patienten. Genau. 18 Patienten, die einen iStent alleine, also nur einen iStent bekommen haben, 16, die einen Hydrus bekommen haben und 73 Patienten, die auf dem einen Auge das eine und das andere bekommen haben. Das wird sicherlich in der Endauswertung mal interessant werden. Dieser Teil, also diese Zwischenauswertung, geht auf Unterschiede zwischen diesen beiden Augen, die ja intraindividuell sind, nicht ein. Von daher können wir dazu keine Ergebnisse sagen. Aber es ist eine interessante Überlegung, dies so aufzubauen. Und es wird auch sicherlich von der Auswertung am Ende ganz interessant sein. Und bei von der Vergleichbarkeit, also Studiendaten, das ist alles ganz sauber aufgebaut. Der Status ist gleich, da gibt's keine statistischen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Das sind, finde ich, immer wichtige Sachen, die man zumindest, wenn man nur eine Studie diskutiert, sich einmal kurz anschauen sollte, dass wir vom Gleichen reden und nicht von unterschiedlichen.
Ja, vielen Dank, dass Sie es gerade einbringen. Genau, also das galt sowohl für die Glaukomart. Wir hatten eigentlich vor allen Dingen oder fast nur Offenwinkelglaukome, aber es waren auch ein paar Fälle PEX-Glaukome drin und ein paar Pigment-Dispersionsglaukome. Und wir hatten den gleichen Anteil an Phaken- und Pseudophakenaugen, auch was die Schwere des Glaukoms betraf, die an der Mean Deviation gemessen wurde. Ich glaube sogar in 2 Gesichtsfeldern, also die haben, glaube ich, 2 gemacht und das dann angeschaut. Das war auch gleich und auch der Screening Medicated IOP, also der Anfangsdruck unter Medikation, der war fast sogar exakt gleich, also 17,0 und 17,1. Also die Gruppen waren schon ganz gut. Wird aber bestimmt noch mal interessant, diese Subgruppen anzuschauen, also sowohl die PEX-Glaukome und Pigmentdispersionsglaukome. Schade, dass die Gruppen nicht größer sind, weil das interessiert mich persönlich besonders, wenn es um so kleine Devices geht, die ja eher verlegt werden könnten. Also so iStents sind ja nun mal kleiner. Wird interessant.
Wobei ich denke ja, dass wir jetzt hier nicht über also was zugelassen sind sie ja für diese 3 Glaukomarten, beide Devices in der Regel. Interessant wäre das ja eher, würde Verlegung, finde ich, mehr bei neovaskulären Glaukomen sein. Andere, also dass es nachträglich überwächst, meiner Meinung nach. Ich denke weniger beim PEX und beim Offenwinkelglaukom sowieso nicht. Das sind höchstens Veränderungen im Bereich der Iris, die da relevant werden könnten.
Okay.
Was ja auch übrigens, wenn wir bei Komplikationen auftreten, dann
ja, was für eine tolle Überleitung. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Dann kommen wir doch mal zu den Komplikationen, den intraoperativen. Können Sie vielleicht an der Stelle, bevor wir darauf eingehen, was zum Operationsverfahren sagen? Sie operieren ja auch Mix.
Ja, also ich mache Mix, also diese Art von Mix in der Regel kombiniert, meistens, weil ich mittlerweile dazu übergegangen bin, bei der Kataraktoperation kombiniert auch einen drucksenkenden Anteil zu machen bei Patienten, die entsprechende Indikation haben mit den entsprechenden Glaukomen, um einfach die Therapielast für den Patienten zu senken. Im Prinzip ist es ein sehr einfaches Verfahren, das definiert ja auch die Mix muss eine geringe Invasivität haben.
Minimalinvasiv, ja. Hm.
Genau, Minimal Invasive Glaucoma Surgery. Das ist etwas, was wichtig ist und muss mindestens eine moderate Wirksamkeit haben. Und wir sehen an dieser Stelle hier, bei dem iStent kriegt man einen, Injektor und setzt an drei Stellen über zwei Uhrzeiten jeweils einen kleinen Stent, um den Bypass in das Trabekelwerk sicherzustellen. Der Hydrus wird über ein Injektorsystem in das Trabekelwerk, durch das Trabekelwerk in den Schlemmschen Kanal eingeführt, um als gleichzeitig als Expander des Trabekelwerks zu wirken und hat auf dann einen kleinen Rüssel, der sozusagen noch in die Vorderkammer reinragt, also ein kleines Ende und das als Input in diesen dilatierten Schlemmschen Kanal gilt. So wird es operiert, sind beides Verfahren, die, wenn man Übung hat, sehr problemlos durchzuführen sind und auch sehr schnell gehen, was für den Patienten natürlich wichtig ist in unseren Verfahren. Und relativ wenig Nachsorge insgesamt, weil das im Rahmen der kombinierten OP mit der Kataraktnachsorge gemacht wird und ansonsten unsere übliche postoperative Nachsorge.
Und wenn wir jetzt zu den hier betrachteten oder mit geschehenen intraoperativen Komplikationen kommen, welche sind da vorgekommen?
Also zum einen gilt es als Misplacement, das ist natürlich das Wichtigste. Wir haben müssen ja hier in diesem Fall das Trabekelwerk genau treffen, bei beiden Devices. Ja. Den Stent, den kann man auch, wenn man den falsch legt, dann würde er ja nicht den Bypass durchs Trabekelwerk geben. Das ist hier in einem Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe, hier nur vorgekommen. Und dann haben wir den Hydrus, der ist ja ein längerer, der muss implantiert werden und daraus ergeben sich auch die Komplikationen, die beschrieben sind, auch ein Misalignment, wo dann dieses lange, 8 mm lange Device mehr nach hinten in Richtung Uvea gegangen ist, eben nicht im Kanal geblieben ist, sondern vorgeschoben worden ist. Das ist etwas, was wirklich passieren kann, wenn man sich nicht genau an die Implantationsvorgaben hält und wenn man die Winkel nicht einhängt oder vielleicht, wenn der Patient nicht hundertprozentig compliant ist. Das ist etwas, was einfach passiert insgesamt. Ne? Das waren die wichtigsten Komplikationen, also dieses Misalignment und die Fehlinterpretation, die auch das meiste geführt hat. Ansonsten die üblichen Adverse Events, das sind Reizungen postoperativ, aber das ist tatsächlich eher etwas, was ja einfach operativ bedingt ist und interessant oder wichtig ist noch in der iStent-Gruppe. Wir haben ja einen Injektor, mit dem man diagonal durchs Auge gehen muss und das bedeutet immer, dass bei Phakenaugen, da mache ich es dann auch nicht so gerne, bei Phakenaugen man immer sehr leicht die Linse beschädigen kann, wenn man die Vorderkammer nicht tief genug macht. Und das ist auch hier tatsächlich beschrieben, dass mit diesem Injektor die Linse beschädigt worden ist und deswegen dann eine Phako durchgeführt werden musste insgesamt. Und auch bei einem Patienten beim Hydrus konnte man den Stent nicht setzen. Das sind aber für mich Veränderungen, also Aufzählung deskriptiv. Das könnte auch genauso bei beiden Devices auch sein. Das gehört einfach dazu. Man schafft nicht immer bei jedem Patienten das so zu setzen, wie man sich das vorstellt. Dann gibt es noch einen Unterschied mit bei der Iris. Das ist natürlich relevant. Wir arbeiten ja im Kammerwinkel. Das ist in sehr dichter Relation zu Iris. Und gerade bei flachen Vorderkammern oder eben nicht der Möglichkeit, so tief die Vorderkammer zu vertiefen, da kann die Iris auch mit den Stents interferieren, kann sie verlegen. Das sind Sachen, die hier auch beschrieben worden sind für beide Gruppen. Übrigens bei beiden Gruppen, wenn man diese Iris zusammenzählt, etwa gleich. Das waren 3 beim Hydrus und 3 beim iStent. Das sind so beide etwa ähnliche Veränderungen. Ja. Und ansonsten das, was ich meine, was immer so passiert, also das wird ja bei den Studien immer dezidiert aufgeführt. Aber das sind Sachen, die in der Praxis meiner Meinung nach dann relativ wenig eine Rolle spielen. Synechienbildung hinterher spielt noch eine Rolle, wenn man natürlich über die Funktion denkt. Logischerweise, wenn der Stent verlegt ist, gibt's keine Wirkung.
Ja, das ist dann der Punkt. Und die Synechien waren jetzt häufiger in der Hydrus-Gruppe.
Die Synechien waren in der Hydrus-Gruppe deutlich mehr als in der iStent-Gruppe. Das waren 9-4, was dann schon einen erheblichen Unterschied darstellt. Overall hatte der Hydrus etwas mehr Adverse Events, die hier beschrieben worden sind. Das sollte man zumindest noch mal im Hinterkopf immer behalten, weil das für die Beurteilung der Ergebnisse ganz wichtig ist. Denn wir haben ja Gruppenanalysen gemacht, wo dann teilweise Signifikanz erreicht wird, aber wenn dann eben Komplikationspatienten rausgerechnet wurden. Mhm. Und das ist etwas, was für die Betrachtung immer ganz interessant ist. Also wir haben ein Verfahren, es ist ein chirurgisches Verfahren, es können Komplikationen passieren, aber wenn man sie sich so anschaut, finde ich, sind sie im Rahmen. Wenn man zwar die reine Zahl liest, fast 25% im iStent als Adverse Events und 32 im Hydrus. Man muss sich dann aber genau einsteigen und eine leichte Bindehautreizung und ein bisschen verbliebenes Viskoelastikum halte ich für vernachlässigbare Sachen, während natürlich die relevanten Komplikationen wie schwere Veränderungen oder eben Verletzung der Linse, das spielt schon eine Rolle insgesamt oder eine Fehlimplantation des Einzelnen.
Ja, natürlich ist es auch ein guter Punkt, sich anzugucken nach 6 Monaten, weil dann ist es ja eigentlich schon passiert. Bezüglich der Druckwerte bleibt es spannend. Also ich bin mal gespannt, was die 24-Monats-Daten da zeigen werden. Da sind wir jetzt noch ein Stückchen von weg. Die Studie ist ja erschienen 2025 im Mai. Also mal gucken, wann die 24-Monats-Daten rauskommen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal, dass Sie die 6-Monats-Daten so ausführlich mit uns besprochen haben.
Wir sehen uns dann in 2028 wieder, um die Endstudie zu besprechen.
Ich werde Sie dran erinnern. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und vielen Dank an Glaukos fürs Möglichmachen. Ich freue mich, dass wir nächste Woche noch mal miteinander sprechen und auch übernächste Woche. Nächste Woche geht's dann, wie bereits ein paar Mal angekündigt, darum, ob man nach der Erstdiagnose eines POVGs mit Augentropfen starten sollte. Ich bedanke mich an der Stelle natürlich auch nochmal bei Ihnen, Herr Dr. Cordes.
Vielen Dank und einen schönen Abend.
Genau, den wünsche ich Ihnen auch, liebe Zuhörer. Und bis zur nächsten Woche. Eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.